wie spinnen die Christen? Wie bin ich drauf gekommen? Vorhin im Intro, als hier jemand wie ein Irrer in dem Video durch das Viertel gefahren ist, habt ihr eine Musik gehört. Wer hat sie erkannt? Welche Titelmusik war das? Ganz genau, Asterix und Obelix. Genial. Also ich habe als Kind diese Comics geliebt und ich finde sie bis heute genial. Alles, was dazugehört. Und in diesen Comics kommt immer wieder ein besonderer Satz vor. Die spinnen, die Römer. Und genau so muss es denen ja auch vorgekommen sein. Ja? Also die haben sich ja die verrücktesten Sachen einfallen lassen und sind damit immer auch den Galliern irgendwie zu nahe gerückt, aber sie haben sie nie besiegt. Die spinnen, die Römer. Und dieser Satz, die spinnen, die Christen, ich glaube, das können sehr, sehr viele Menschen unterschreiben. Und ich bin überzeugt, auch von denen, die heute hier sitzen, können oder konnten das einige unterschreiben. Vielleicht sogar manche, die schon lange in der Gemeinde dabei sind, vielleicht auch gläubig sind, aber vielleicht gab es auch in eurem Leben einmal eine Zeit, wo ihr genau das gedacht habt. Die spinnen, die Christen. Und ich bin jetzt seit 19 Jahren Christ. Ich glaube das manchmal immer noch. Die spinnen, die Christen. Spannend ist, was man über Christen so in der Öffentlichkeit hört. Also, dass Menschen, die vielleicht gar nicht gläubig sind oder gar nicht regelmäßig Kontakt haben mit gläubigen Menschen, trotzdem diesen Satz unterschreiben könnten. Denn die Frage ist ja, was erleben Menschen, die gar nicht zu einer Gemeinde gehören und vielleicht auch keine Christen kennen, was erleben die, was hören die? Und wenn man jetzt die Nachrichten sich anschaut und in den öffentlichen Medien mal darauf aufmerksam wird, was über Christen oder über Kirche im Allgemeinen berichtet wird, dann kommen da spannende Sachen zusammen. Zum Beispiel, vor einigen Jahren lässt ein Bischof sich mit maßlosen Summen seinen Bischofssitz umbauen, veruntreut Gelder, wird abgesägt. Die Kirche ist ja sowieso erschreckend reich. Zahlreiche Übergriffe auf Schutzbefohlene werden größtenteils vertuscht und jahrelang geheim gehalten. Oder wir hören, eine junge Frau wird in einem kirchlichen Krankenhaus die Pille danach verweigert, obwohl sie ganz offensichtlich Opfer eines Sexualverbrechens geworden war. Oder wir hören davon, dass fundamental christliche Eltern, fand ich auch einen spannenden Ausdruck in den öffentlichen Medien, dass fundamental christliche Eltern gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg protestieren, weil er vorsieht, dass ab sofort die Ehe zwischen Mann und Mann und Frau als ganz normal gelehrt werden soll. Ja, dagegen protestieren sie und das erweckt Aufsehen. Das wird medial berichtet. Das sind nur ein paar Schlagzeilen der letzten Jahre und wer in den letzten Tagen aufmerksam die Medien verfolgt hat, die Berichterstattung, dann kam gerade gestern oder vorgestern auch eine besondere Schlagzeile, nämlich die Evangelische Kirche Deutschland hat beschlossen, dass bei Dienstfahrten jetzt auf der Autobahn eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h eingehalten werden soll und bei dienstlichen Fahrten über Land 80 km/h. Und ich frage mich, ganz ehrlich, spinnen die? Also jedes Mal, wenn ich jetzt über Land fahre und vor mir jemand sehr langsam fährt, muss ich doch denken, ein Kollege. Und dann werde ich den überholen und auf meinem Auto steht Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Rostock. Und ein bisschen werde ich auch triumphieren dabei, vielleicht. Man denkt doch wirklich, wenn man das alles so hört, die spinnen die Christen. Also ein Satz, den jemand bestimmt auch in seinem Leben unterschreiben könnte. Da gibt es aber dann immer noch die Dinge, die man gar nicht unbedingt hört in den Nachrichten, sondern die man sich selbst so als eigene Meinung über Christen bildet. Zum Beispiel, Christen sind Menschen, die keinen Spaß mehr haben im Leben. Außerdem müssen sie viel Geld zahlen, um dazuzugehören. Oder manche Christen glauben sogar, was in der Bibel steht. Ich meine, manche glauben alles, manche glauben nur ein bisschen, da sind die Christen sich untereinander auch nicht so einig. Da muss man doch von außen denken, die spinnen. Manche alles, manche wenige, ganz komisch. Diese Annahme oder diese Einstellung, diese Denkweise, Christen oder Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die spinnen, die ist überhaupt nicht neu. Die hat es schon immer gegeben. Die gab es sogar schon, bevor Menschen Christen genannt wurden, die mit Gott unterwegs sind. Weil vorher, bevor Christus, Jesus Christus, auf der Welt war, gab es ja auch schon Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Die hießen aber noch nicht Christen. Das war in der Regel das Volk Israel. Und auch diese Leute wurden von außen auch schon immer ein bisschen als Spinner betrachtet. Ich will euch ganz kurz mitnehmen in eine Situation, die passiert ungefähr 850 Jahre vor Christus. Sehr lange her. Da gab es einen Mann, sein Name ist auch überliefert, der hieß Naaman. Er war der Oberbefehlshaber der assyrischen Armee. Also assyrisches Reich, heute ist dort immer noch Syrien. Und diese Armee war riesig groß. Sie war unter anderem auch dafür bekannt, dass sie extrem grausam war. Also dieses assyrische Großreich hat Weltgeschichte beeinflusst. Und dieser Oberbefehlshaber, der hatte ein sehr, sehr hohes Ansehen und er war auch sehr reich. Aber er hatte eben nicht alles, was er in seinem Leben haben wollte. Er war nämlich sehr krank. Er hatte eine ganz schlimme Hautkrankheit. Wir wissen nicht ganz genau, was es war, vielleicht so etwas wie Lepra. Also es ging ihm trotz seines Erfolges nicht gut. Er hat unter dieser Krankheit wirklich sehr gelitten. Und in seinem Haushalt gab es eine hebräische Sklavin, also eine junge Frau oder ein Mädchen, was zum Volk Israel gehörte und welches er mal von einem Feldzug in Israel mitgebracht hatte. Das war ja üblich, dass man als Eroberer eines Landes auch Sklaven damals mitgenommen hat und dann eben bei sich hat arbeiten lassen. Und diese Sklavin, die war ihrem Herrn sehr loyal. Und sie hat seiner Frau erzählt, dass es im Norden von Israel einen Prophet gibt, also einen Mann, durch den Gott wirkt. Einen Mann, durch den Gott zu seinem Volk Israel spricht, aber einen Mann, der von Gott auch, ich sag mal, eine besondere Kraft bekommen hat. Er kann Dinge tun, die viele Menschen, die allermeisten, nicht tun können. Zum Beispiel konnte er auch Kranke heilen. Sein Name war Elisa. Und diese Sklavin erzählt eben eines Tages Naamans Frau von diesem Propheten. Und Naamans Frau, die ihren Mann liebt, sagt ihm das, weil sie eine Chance sieht, eine Chance zur Heilung. Und sie sagt ihm das, aber Naaman, der selber wahrscheinlich auch schon in Israel gewesen war, der hat eine ganz eigene Meinung zu diesem Nachbarstaat oder zu diesem Nachbarvolk. Nämlich die Israeliten, die spinnen, die sind wirklich sehr komisch. Sie glauben an einen Gott, den man nicht sieht. Sie haben gar kein Bildnis wie wir, wo man hingehen kann und vor dem man sich verneigen kann, dem man opfern kann, aber die opfern trotzdem. Also die verbrennen Dinge, die opfern ihrem Gott Dinge, obwohl sie ihn nicht sehen können. Und sie gehen ziemlich oft in dieses Gotteshaus, sehr, sehr groß, sehr, sehr schick, aber ich verstehe das alles nicht. Ich glaube, die spinnen. Weil er aber sehr unter seiner Krankheit leidet, will er es trotzdem versuchen. Also er überwindet sich und reist tatsächlich los und er kommt irgendwann auch bei diesem Propheten Elisa an. Und dann passiert etwas sehr Seltsames. Der Prophet geht nicht vor die Tür, um ihm quasi eine Art Staatsempfang zu bereiten. Da kommt ja ein Mann, ein hoher Vertreter eines Nachbarvolkes. Er geht nicht mal vor die Tür. Er schickt einen Sklaven und lässt ihm Folgendes sagen. Naaman soll zum Jordan gehen, der Fluss, der durch Israel fließt, und 7-mal untertauchen. Und dann würde er gesund werden. Das ist seltsam, oder? Also da muss man doch denken, die spinnen. Der spinnt, was der da sagt. Und das hat Naaman auch gedacht. Der hat sich richtig aufgeregt. Der hat gleich gesagt, ne, ich wusste, dass die Leute spinnen. Das ist doch Quatsch, hier in so einem dreckigen, richtig braunen Fluss teilweise unterzutauchen. Das ist ja spannend beim Jordan, auch heute noch. Manchmal ist das ein ganz schmaler kleiner Bach und manchmal ist er sehr breit, aber total braun und dreckig. Und da soll ich untertauchen? Bei uns in Assyrien haben wir die schönsten Flüsse, sauberes Wasser. Und jetzt komme ich hierher und soll sowas machen? Die spinnen, habe ich gleich gewusst. Und er war so sauer, dass er eigentlich abreisen wollte. Aber er hatte auch einen Diener. Und der ihm sehr loyal war. Und der hat zu ihm gesagt, versuch es doch wenigstens. Stell dir vor, der Prophet hätte etwas Schwieriges von dir verlangt. Dann hättest du es auch gemacht. Und jetzt verlangt er so etwas Einfaches und du willst es nicht tun. Versuch es. Und Naaman lässt sich umstimmen und sie kommen an diesen Fluss und er taucht 7-mal unter und er wird sofort gesund. Er wird sofort gesund. Er wirft seine Vorurteile über Bord, er überwindet sich 2-mal mindestens und er tut, was Gott ihm durch diesen Propheten sagt. Sein Leben wird verändert und er erkennt, dieser Gott, der Gott Israels, gegen den ich so viele Vorurteile hatte, der ist anders, als ich gedacht habe. Diejenigen, die an ihn glauben, die spinnen vielleicht doch nicht. Wir machen mal einen ganz kräftigen zeitlichen Sprung um ungefähr 900 Jahre. Mitten in Jerusalem erregen ein paar Leute ganz große Aufmerksamkeit. Obwohl sie einfache Leute sind, die in der Regel auch dort bekannt waren und man wusste, wo sie herkommen, sprechen sie plötzlich unterschiedliche Sprachen. Seltsam. Ganz plötzlich sprechen sie die Sprachen der Nachbarvölker und der Völker darüber hinaus, obwohl sie diese Sprachen nie gelernt haben. So gebildet waren die nicht. Sie erzählen von einem Jesus, der vor kurzem gekreuzigt wurde und der auferstanden sein soll. Natürlich wundert sich die Menge und die Leute drumherum und die ersten Stimmen werden laut. Die sind betrunken. Ja, also die spinnen. Es ist früh am Morgen, lass sie mal reden. Die sind bestimmt betrunken. Die spinnen. Aber einer von ihnen, Petrus, der wehrt sich. Er sagt, nein, wir spinnen nicht oder wir sind nicht betrunken. Wir können nur nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Wir haben Jesus gesehen, er lebt. Das, was er gesagt hat, ist wahr. Und auch, was die Propheten über ihn schon im Alten Testament, schon vor hunderten Jahren über ihn gesagt haben, ist wahr geworden. Wir haben es selber erlebt. Wir konnten das ja auch nicht glauben. Deswegen waren wir traurig, als er gekreuzigt wurde. Aber es war nicht vorbei. Wir waren traurig, wir haben uns versteckt, aber plötzlich war er wieder bei uns. Er hatte uns das vorher zwar schon gesagt, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird, aber wer kann sowas glauben? Keiner. Aber wir haben es gesehen. Wir haben ihn gesehen und das nicht nur einmal. Er war bei uns viele Tage, ist mit uns gereist, hat uns immer wieder auch etwas erzählt von Gott. Wir konnten ihn erleben und wir haben gesehen, er ist Gottes Sohn. Er musste sterben, damit die Schuld der Menschen vor Gott getilgt wird. Die Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen kann jetzt wieder funktionieren. All das, was zwischen Gott und uns Menschen stand, hat er weggenommen. Und er blieb nicht tot, sondern er war nach 3 Tagen wieder lebendig. Gott hat den Tod besiegt durch ihn. Das hat er extra für uns getan, für alle Menschen. Weil er uns so sehr liebt. Weil Gott uns so sehr liebt. Jeden Einzelnen. Und die Leute, die das damals hören, die fragen ihn, wenn das wahr ist, was können wir tun? Wie sollen wir darauf reagieren? Und Petrus sagt, kehrt um zu Gott. Das bedeutet, das Geschenk der Vergebung anzunehmen, also das, was Jesus durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz ermöglicht hat, die Vergebung der Schuld anzunehmen. Dadurch, dass er unsere, die Strafe jedes Menschen, die jeder Mensch vor Gott verdient hätte, für all das Schlechte in seinem Leben, diese Vergebung anzunehmen. So zu leben, wie Gott es möchte, im Frieden mit Gott, im Frieden mit den Mitmenschen, im Frieden mit sich selbst. Das bedeutet aber auch, in einer Beziehung mit Gott zu leben, also mit ihm zu reden, Freude und Leid mit ihm zu teilen, sich Rat bei ihm zu holen, weil Gott einen Plan hat, und zwar für jeden Einzelnen, auch für dich. Und das sagt Petrus auch ganz deutlich. Gott liebt dich, Gott liebt Menschen. Er will, dass jeder Mensch nach seinem Leben auf dieser Erde ganz bei ihm sein kann. Und damals haben das 3000 Menschen für sich angenommen und haben gesagt, wir wollen ab jetzt auch diesem Jesus nachfolgen. Wir wollen mit Gott leben, in einer echten Beziehung. Wir lassen uns taufen. Stellt euch mal vor, das würde in Schwerin passieren. Da wäre das Gemeindehaus schon wieder zu klein. Diese Menschen haben ihre Vorurteile überwunden und haben ihr Leben verändern lassen durch diese Kraft Jesu Christi. Durch das Wunder, was Gott durch ihn getan hat. Jetzt ist das alles schon sehr lange her. Die Frage ist, was können wir heute damit machen? Was sagt uns das heute, wo das schon so lange vergangen ist? Ich möchte euch mal in zwei Kategorien ansprechen. Einmal möchte ich euch ansprechen, die ihr das auch schon angenommen habt. Die ihr sagt, wir leben mit Jesus Christus, wir gehören zu Gott. Die ihr euch Christen nennt. Und dann möchte ich auch nochmal besonders euch ansprechen, die ihr sagt, nö, ich habe es noch nicht angenommen, ich bin eigentlich auf der Suche oder einfach nur interessiert oder zufällig vorbeigekommen. Aber erstmal möchte ich zu euch kurz etwas sagen. Ihr, die ihr sagt, ja, ich bin ein Christ, ich lebe mit Gott, ich gehöre Jesus Christus. Ich bin immer wieder erschrocken und traurig, welche Vorurteile Menschen teilweise gegenüber Christen haben. Und oftmals kann man es ihnen ja nicht verdenken. Wie ich vorhin schon gesagt habe, an diesen verschiedenen Beispielen, sind die Medien oftmals das einzige Medium überhaupt, worüber sie Christen nicht nur kennenlernen, sondern überhaupt etwas erfahren über gläubige Menschen. Da muss es bei der Fülle an negativen Informationen ja zwangsläufig zu solchen Vorurteilen kommen, die Christen spinnen. Außerdem sind ja auch manche Dinge, die wir tun in Kirchen oder Gemeinden, für Außenstehende extrem seltsam. Was kann ich also als Christ gegen solche Vorurteile tun? Ich glaube, dass ein Christ solchen Vorurteilen entgegenwirken kann. Ich habe das selbst erlebt, dass wenn ich mit Nichtchristen gesprochen habe, dass Freundschaften entstanden sind, sehr, sehr innige, langjährige Beziehungen, dass manchmal der Satz kam, ich dachte, ihr Christen wärt viel langweiliger und spießiger. Und dann frage ich immer, was? Noch spießiger und langweiliger als ich? Kaum möglich. Aber das hat mich immer sehr ermutigt, wenn jemand gesagt hat, ich habe gedacht, das wäre, ihr Christen wärt alle total langweilig und spießig. Aber das Gegenteil ist der Fall. Zumindest erlebe ich das immer wieder. Und das ermutigt mich. Weil ich selber glaube nicht, dass ein Mensch, der mit Christus lebt, unbedingt ein langweiliger Mensch sein muss. Deshalb ermutige ich euch, liebe Christen, pflegt bewusst eure Freundschaften und Kontakte zu Nichtchristen. Lebt ihnen vor, was es heißt, Freude in Gott zu haben, Frieden in Gott zu haben, Liebe in seinem Leben zu haben, die größer ist als jede menschliche Liebe. Größer als eine Liebe, die ich aus mir selbst produzieren kann. Jesus hat gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und ich finde, dafür sollten Christen bekannt sein. Nicht dafür, dass sie irgendwie weltfremd, spießig oder verdrossen sind, sondern dafür, dass sie Mitmenschen lieben, ihnen Gutes tun, dass sie Frieden bewahren, dass sie sich um die kümmern, die leiden oder die auf der Suche sind und dass sie echte Freunde sind, Menschen, auf die man sich verlassen kann und deren Wort etwas zählt. Ich wünsche mir, dass wenn ein Nicht-Christ einen Christen kennenlernt, er auch immer ein Stück weit Jesus kennenlernt. Jesus soll unser Vorbild sein in unserem Leben und in unserem Umgang mit unseren Mitmenschen. Ich wünsche mir, dass ein Nicht-Christ, wenn er einen Christen kennenlernt, immer auch Jesus kennenlernt. Und ihr, die ihr heute hier seid und sagt, nein, ich bin kein Christ, aber ich bin interessiert, ich will mal wissen, was hier los ist. Ich beglückwünsche euch dazu, dass ihr heute hier seid, weil das bedeutet, ihr habt mindestens ein paar eurer eigenen vielleicht Vorurteile oder Meinungen über Christen oder über Gottesdienst überwunden. Das hat dazu geführt, dass ihr heute hier seid. Das ist super. Ich weiß, dass Medien kein gutes Bild auf Christen werfen und dass es ja auch mancher Christ ist, der dazu beiträgt. Menschen, die kein gutes Bild nach außen abgeben und ich bin manchmal auch einer davon.
Ich finde das wirklich großartig, dass ihr heute hier seid, weil ihr habt euch von der öffentlichen Meinung und vielleicht auch von eurer eigenen Meinung nicht zurückhalten lassen. Ich weiß nicht, welches Bild ihr von Christen habt. Vielleicht kennt ihr welche aus dem Freundeskreis oder habt welche in der Familie. Vielleicht kommen sie euch seltsam vor, vielleicht mögt ihr sie auch. Ob ihr nun Vorurteile gegen sie habt oder nicht, egal wie eure Beziehung zu einem Christen oder christlichen Gemeinschaften oder so aussieht, es gibt etwas, das gilt für euch genauso wie für Christen. Und das ist Gottes Liebe. Gott macht da in erster Linie keinen Unterschied. Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr, dass er sich auch zu dir eine Beziehung wünscht, wie zu jedem Menschen. Dieser Jesus, Gottes Sohn, von dem Petrus so euphorisch dieser Menschenmenge damals berichtet hat, der ist auch für dich gestorben. Er hat auch das, was dich von Gott trennt, weggenommen. Alles, was in deinem Leben nicht gut ist, was irgendwie schiefgelaufen ist, wo du Menschen verletzt hast, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast, wo du verzweifelt bist, auch dafür ist Jesus gestorben. Auch dafür hat er deine Strafe vor Gott auf sich genommen. Und wenn du das auch so genial findest wie ich, wenn du dich darüber freust und sagst, das will ich auch annehmen, dann kannst du das für dich und dein Leben in Anspruch nehmen. Dann brauchst du nur etwas sehr, sehr Leichtes zu tun, nämlich Gott zu sagen, ja, Gott, ich möchte das in Anspruch nehmen, ich finde das genial und ich möchte dich kennenlernen. Das ist ganz schön einfach. Und ich glaube, dass es genau deshalb für manche Menschen so schwierig ist, weil es so einfach scheint. Aber wenn man es selber sagen soll oder das anzunehmen, das zu glauben, dann ist es oft so schwierig. Dieser Naaman, von dem ich euch vorhin erzählt habe, der musste nur 7-mal in einem dreckigen Fluss untertauchen. Das war für ihn eigentlich schon zu viel, zu schwierig. Aber er hat sich überwunden, er hat sich überzeugen lassen. Er hat gesagt, okay, ich will diesen Schritt zumindest wagen und schauen, was passiert. Und er wurde gesund. Es hat sich gelohnt. Sein Leben wurde von Gott verändert. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, geh heute nicht nach Hause, ohne das auch zu versuchen, so einen Schritt zu gehen. Lass dich nicht von Zweifel zurückhalten oder davon, dass dir das irgendwie vielleicht sogar zu leicht erscheint, sondern sag Gott heute, ja, ich möchte das in Anspruch nehmen. Ich finde das genial. Ich möchte dich kennenlernen. So habe ich das übrigens vor 19 Jahren auch gemacht. Ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich da eingelassen habe. Aber es ist genial. Und ich bin so dankbar dafür. Das kann ich gar nicht sagen. Wenn du das heute sagen willst, oder wenn du noch viel mehr Fragen hast darüber, wie dieser Mann, von dem ich vorhin kurz berichtet habe, dem ich am Donnerstag begegnet bin, der so viele Fragen hatte, dann lass uns nach dem Gottesdienst gerne noch ins Gespräch kommen. Oder du kannst in dieser Fragerunde, die es gleich geben wird, eine Frage stellen. Oder du kannst nach dem Gottesdienst auf jemanden zugehen, der vielleicht hier vorne stand oder der nachher noch benannt wird und in ein Gespräch kommen, genau darüber. Was hat das mit dem Jesus alles noch so auf sich? Weil eins steht fest, Gott will dir ein neues Leben schenken. Eines, das niemals endet. Er möchte dir begegnen, auch in deiner ganz individuellen Situation. Bei Gott findest du Hoffnung für die Zukunft. Du findest ein neues Leben, eins, das niemals endet. Du findest wirklichen inneren Frieden, Mut für Herausforderungen, Trost, echten Beistand in Zeiten der Trauer oder der Verzweiflung. All das habe ich erlebt. Gott möchte dir eine Perspektive schenken, die über den Tod hinausreicht, weil der nicht das Ende ist. All das bietet Gott dir an. Und die Frage ist für dich, wie reagierst du darauf? Ich ermutige dich, geh heute nicht nach Hause, ohne es zu versuchen oder einen ersten Schritt zu gehen. Lass dich herausfordern, Gott kennenzulernen. Gott liebt dich und das gilt. Ich sage am Schluss einer Predigt immer Amen, das heißt, so soll es sein.